Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Heute spreche ich mit Britta Fuchs, auch Schreibfüchsin genannt. Britta lebt in Berlin und du hast auch Bezug zu Österreich, wie ich weiß.
Genau.
Beruflich hast du als Sozialarbeiterin in einer Online-Redaktion gearbeitet und du bist Autorin. Im Mai ist dein Buch Unstillbar erschienen. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast, Britta.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, dass du mich eingeladen hast und auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch sehr. Britta, du machst ja, oder wir beide machen heute das Thema Stillen sichtbar. Und ich möchte gleich einmal zum Beginn ein Riesenkompliment machen für dein Buch. Ich habe endlich Zeit gefunden, es zu lesen. Und es hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Und es wäre großartig gewesen, wenn ich das zu Beginn meiner Schwangerschaft, wenn es das schon gegeben hätte. Also es ist wirklich toll. Du hast persönliche Erfahrungen eingebracht. Du belegst es mit Studien. Du gehst auf das Thema Medien ein. Du zeigst oder du erzählst, wie Stillen in Serien dargestellt wird. Du bringst einen historischen Kontext. Du besprichst das Thema inklusiv. Du besprichst Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Klassizismus. Du sprichst über Elternschaft. Also großartig, umfangreich und es sind noch so viele Themen drin, auch ein wichtiges Thema Selbstbestimmtheit. Und ich finde, dein Buch ist wirklich ein Must-Have für stillende und auch nicht stillende Personen, muss ich dazu sagen. Also das Buch ist wirklich großartig. Ein umfangreiches Buch, das das Thema Mutterschaft darstellt, Elternschaft. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte zusammenfassen kann richtig. Es ist einfach cool.
Oh, vielen, vielen Dank. Das war sehr schön. Ich freue mich immer sehr, weil da ja ganz viel Arbeit und Herzblut reingeflossen ist. Und mir das eben auch so wichtig war, so einen breiten Rundumschlag zu geben und so viele Lebensrealitäten einfach auch abzubilden, wie es gibt oder wie ich finden konnte letztendlich, weil ja alles irgendwie einen Einfluss auf Stillen eben auch hat.
Ja. Voll, ja. Da war ja auch das Thema Transpersonen ganz spannend. Also
genau.
Interessant.
Nicht alle Stillen sind Frauen, genau. Ja.
Genau. Britta, wenn du dein Buch Unstillbar in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der Satz lauten?
Oh Gott, ich glaube, da sind definitiv ein paar Keywords, die da reingehören in diesen Satz. Also sowas wie ein Appell gegen Widersprüche und unrealistische Erwartungen und für die Selbstbestimmung jeder einzelnen Person.
Mhm. Ja, das trifft es auf jeden Fall gut. Ja, jetzt habe ich dich sicherlich ein bisschen überfordert mit der Idee, aber ich habe mir schon was gedacht dazu, und zwar, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch über Stillen zu schreiben? Du hast da ja sehr viel hineingepackt. Es war nicht nur rein das Thema Stillen. Was war so der Moment, wo du gedacht hast, ich mache da ein Buch draus?
Also ich bin ein totaler Büchermensch sowieso. Also alle möglichen Sachen, die ich irgendwie nicht verstehe oder die mich irgendwie beschäftigen, die will ich mir so über Bücher erschließen. Und als ich dann selbst in die Stillzeit reingekommen bin, mit meiner Erste, dachte ich so, okay, irgendwie ist das komisch, irgendwas, hab so ein Gefühl von, irgendwas stimmt da nicht so gehabt. Irgendwie passt das, was ich vom Stillen erwartet habe, nicht mit dem zusammen, was ich hier gerade erlebe. Und dann habe ich natürlich, weil ich eben dieser Büchermensch bin, in anderen also Bücher dazu gesucht und mir gedacht, okay, was, wie ist das eigentlich mit dem Stillen? Warum fühlt sich das so merkwürdig an? Warum gibt's da so viele Erwartungen? Und ich habe tatsächlich kein Buch dazu gefunden. Das Stillen war immer so ein Randthema. Das war so nebenbei erwähnt, so das Stillen gibt's auch noch. Und als ich das erste Mal Mama wurde, da war auch kam so das Thema Mutterschaft erst gerade auf, so im feministischen Kontext auch. Aber das Stillen war nie wirklich so ein großes Thema, wie es tatsächlich ist. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, irgendwie da fehlt was, da fehlt ein Buch dazu, und habe mich immer hingesetzt vor etlichen Jahren und habe so gesagt, okay, wenn ich so ein Buch schreiben würde, was würde ich reinschreiben? Welche Themen betrifft alles das Stillen? Und habe so eine Art erstes Inhaltsverzeichnis geschrieben. Und das war dann so eine A4-Seite lang und ich dachte, oh, okay, das gibt Stoff. Und habe ich gedacht, gut, dann gucke ich mal, dass ich das Buch jetzt schreibe.
Ich habe mir gedacht auch, wann hast du dieses Buch geschrieben? Weil es ist inhaltlich sehr viel drin, es ist sehr viel Recherche drin. Du belegst es mit Studien, wie ich schon erzählt habe. Und du hast aber ein Kind, du hast gestillt und du hast auch ein zweites Kind bekommen. Wann hast du dieses Buch geschrieben?
Also die Idee, glaube ich, ich glaube dieser Moment, wo ich eben dieses Inhaltsverzeichnis geschrieben habe, war, glaube ich, Ende 2021. Also es ist auch wirklich schon eine ganze Weile her. Und je nachdem, wie ich sozusagen Zeit hatte mit den Kindern, habe ich immer mal wieder mal mehr, mal weniger recherchiert einfach. Und irgendwann kommt man ja, gerade im Internet, kommt man ja in so ein Rabbit Hole irgendwann rein, und irgendwann kamen so diese ganzen Quellen auch auf mich zu, weil ich einfach immer wieder nach so Sachen gesucht habe und dazu recherchiert habe und mir alles sortiert habe, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt suche ich mir eine Agentur, jetzt gucke ich, ob das mit dem Buch tatsächlich funktioniert. Als ich das gemacht habe, hatte ich schon ganz, ganz, ganz viel Recherchearbeit hinter mir.
Aha, gut. Das ist also über Jahre entstanden.
Ja.
Beim Lesen habe ich ja gemerkt, in wie vielen Bereichen das Thema Stillen sehr aufgeladen ist. Was war dir beim Schreiben am wichtigsten und was musste unbedingt rein ins Buch?
Also ich finde immer, wenn ich so Sachbücher lese von Autorinnen, ich finde, man merkt immer, wo ihr Hintergrund ist. Und ich glaube, das merkt man bei mir auch, dass ich Soziale Arbeit studiert habe, weil mir war total wichtig, eben, wie ich es vorhin auch so gesagt habe, diese ganzen Lebensrealitäten mitzudenken. Also das war mir das Allerwichtigste, dass ich nicht irgendwie von einer sehr privilegierten weißen Perspektive aus alles beschreibe, auch wenn ich meine eigenen Anekdoten letztendlich reingeschrieben habe, sondern dass ich einfach ganz viele Menschen mitdenken möchte und einfach so viele Blickwinkel wie möglich auch abdecken will. Und Hürden, die ja auch letztendlich damit einhergehen, benennen will.
Ja. Mhm.
Und eben, ich habe halt sehr gehofft, und mein Feedback geht zum Glück auch in die Richtung, ist, dass viele Leute Aha-Effekte haben. Also dass die Leute da sitzen und sagen, wow, okay, daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber ja klar, du hast recht, ja, so ist es mit dem Arbeiten und so ist es mit der Rollenverteilung und so ist es mit dem Druck zu stehen, wenn die Leute immer sagen, stehen ist das Beste. Und das finde ich total schön, auch zu sehen, dass ich so augenöffnend sein kann in vielen Momenten und einfach sagen kann, okay, wenn du weißt, dass das so und so funktioniert in unserer Gesellschaft, dann hast du vielleicht auch eine Möglichkeit, für dich einen anderen Weg zu suchen.
Ja, ich finde es auch immer total wichtig, dass man so Perspektiven sieht und Beispiele. Du hast ja dein Buch eben thematisch aufgebaut. Du hast da zu Beginn einmal zeigst du oder stellst du dar, wie Stillen funktioniert, wozu überhaupt Stillen, und du beschreibst dann im Weiteren die verschiedenen Phasen deiner Schwangerschaft und was da jeweils passiert und auch dann nach der Geburt, wie dann deine persönlichen Erfahrungen waren. Warum fühlt sich Stillen für viele viel schwieriger an als vorher gedacht?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, es liegt zu einem großen, großen Teil daran, dass Stillen sehr, sehr unsichtbar ist. Es besteht so ein Bild vom Stillen in unserer Gesellschaft. Und wir hinterfragen das einfach kaum. Also wir sagen einfach, okay, so wie ich gerade auch gesagt habe, ja, wir müssen für Mutterschaft feministisch denken, aber das steht so nebenbei. Also das hängt irgendwie so immer dran. Und indem wir einfach das Bild nie hinterfragen, setzen wir uns damit ja auch nicht auseinander. Also wir wissen nicht, wie es tatsächlich dann ist, weil wir sagen, okay, ich werde stillen ist das Beste für mein Baby. Und was da alles so dranhängt, wenn man vorher vielleicht noch nicht Mutter gewesen ist, das sieht man halt nicht. Und auch in der Gesellschaft allgemein ist Stillen ja so, teilweise ja auch verpönt, Stillen in der Öffentlichkeit, dass wir es auch wirklich kaum sehen. Also wenn wir jetzt nicht gerade in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis Menschen haben, die uns von ihren Stillerfahrungen berichten, und ich meine, so oft spricht man, selbst wenn man Mutter ist, nicht über Stillen, habe ich so das Gefühl, dann weiß man das nicht. Also dann kennt man Milcheinschuss nicht. Dann weiß man nicht, was da auf einen zukommt, irgendwie ein paar Tage nach der Geburt und was da alles noch dranhängen kann tatsächlich. Also wird so als gegeben einfach genommen, einfach so alternativlos, dass es dadurch total unsichtbar wird.
Ich kann mich da erinnern an eine Stelle in deinem Buch, wo du auch erzählst, dass für Männer Stillen überhaupt kein Thema ist. Also das wird nie thematisiert. Und ich kann mich selbst auch erinnern, also wenn ich mich über Stillen ausgetauscht habe, war es natürlich mit anderen Stillenden. Und ja, ist auch ein sehr interessanter Aspekt.
Ja, also Stillen ist so das Frauenthema irgendwie, so Schwangerschaft, Geburt, Stillen irgendwie. Und natürlich hängt das auch damit zusammen, dass das Stillen ja über die Brüste funktioniert. So meistens, also es gibt ja verschiedene Formen, aber meistens, die Assoziation mit den Brüsten ist da. Und wenn ich mit einem Mann über meine Brüste spreche, dann habe ich schon irgendwie so das Gefühl, naja, was ist, wenn er sich das jetzt irgendwie vorstellt? Was ist, wenn er irgendwie sich jetzt vorstellt, wie ich meine Brüste raushole? Wird er mich dann sexualisieren? Und das will ich ja natürlich nicht. Also ich will dem jetzt nicht eine freie Fläche geben, um darüber nachzudenken, wie das aussieht, wie ich stille. Einfach weil die Brüste von dieser Funktion des Stillens gesellschaftlich gesehen ja relativ abgekoppelt sind. So, das passiert ja gerade beim Stillen in der Öffentlichkeit. Gibt's ja ganz, also es gibt so online auch ganz eklige Sprüche irgendwie, die sich Stillende anhören mussten, weil die Brüste überwiegend als etwas gesehen werden, womit man irgendwie potenziell Partner irgendwie anlockt und nicht womit man sein Baby ernährt.
Da hast du dazu ja auch in einem Kapitel dargestellt, wie in Serien das Thema Stillen besprochen wird. Also mir war das gar nicht so bewusst. Ja, ich kenne die Serien alle, aber das war mega interessant.
Ja, und das ist so diese Repräsentation, mit der wir so leben. So, das ist das Bild vom Stillen, das wir haben, ist entweder, ja, keine Ahnung, das Kind ist schon super alt und das wird irgendwie so ins Lächerliche gezogen, dass die Mutter da irgendwie nicht loslassen kann, oder es ist total skandalträchtig irgendwie, oh mein Gott, da ist eine stillende Mutter und alle gucken weg und das ist für den Plot, ist es dann irgendwie das große Drama, oder es taucht gar nicht auf. So, gibt's ja auch. Dann gibt's die dramatische Geburt und danach ist das Baby nicht mehr zu sehen, quasi im Film oder in der Serie oder nur einmal kurz irgendwie noch im Wagen oder so. Da gibt's irgendwie zwischen keiner Repräsentation bis ganz skandalöse Repräsentationen fast alles.
Ja, wirklich. Also, ja, lesenswert. Das nächste, was ich sehr interessant fand, war auch der historische Kontext. Und dadurch wird einem so richtig bewusst, woher dieses Idealbild kommt. Kannst du uns da vielleicht kurz einen kleinen Abriss geben von den wichtigsten Punkten?
Einen kleinen Abriss? Genau. Also das Ding mit dem Stillen ist ja, das ist wirklich lange Zeit keine andere Möglichkeit der Ernährung gab. Also die Leute haben es versucht, teilweise sich Sachen anzurühren für die Babys, weil, weiß ich nicht, sie vielleicht arbeiten gehen mussten oder was auch immer. Und das ist meistens dramatisch geendet. Und trotzdem ist es so, dass das Stillen nicht einfach nicht einfach so als das behandelt wurde, was es ist, nämlich ich ernähre mein Baby, sondern dass das schon instrumentalisiert wurde. Also gerade, wenn wir jetzt in die jüngere Geschichte, sage ich mal, in den Zweiten Weltkrieg gucken, das Bild der guten Mutter war ja da sehr, sehr verbreitet, einfach um die Mutter auch am Herd zu behalten. Und natürlich stillt diese Mutter auch. Und das trägt uns bis heute, dass wir sagen, okay, ich stille, dann bleibe ich zu Hause, dann bleibe ich in längerer Elternzeit beispielsweise. Oder sowas wie, das Stillen wird dafür genutzt, hier kennen vielleicht viele noch auch, das Stillen wird dafür genutzt, um das Baby zu trainieren, in Anführungsstrichen, dass es gleich irgendwie eine zeitliche Taktung bekommt, dass es gleich irgendwie weiß, ihr, ich gebe jetzt den Ton an und dass sein Wille quasi mehr oder weniger gebrochen wird dadurch. Und das ist natürlich auch von historisch gesehen, dass wenn man einen Krieg haben möchte, möchte man natürlich Leute, die irgendwie gehorchen. Und das sieht man auch in der Pädagogik und das fängt beim Stillen an. Und dieses Gehorchen müssen, das kennen ja auch viele noch aus ihrer eigenen Kindheit, das prägt uns bis heute. Dieses Bindungsorientierte ist ja noch vergleichsweise neu, diese bindungsorientierte Elternschaft. Und wie gesagt, das beginnt beim Stillen tatsächlich.
Hm. Du hast ja auch richtig so von der Antike weg, beschreibst du, was jeweils das Stillen sozusagen wie das Stillen zu diesem Zeitpunkt gehandhabt wurde, wie es gesehen wurde, wie damit umgegangen wurde. Also diesen Teil fand ich auch mega, mega spannend. Du beschreibst auch in deinem Buch das Thema Druck und Erwartungen. Und da ist auch ein ganz wichtiger Part, nämlich das Thema, dass Stillen immer so als natürlich dargestellt wird. Und wie du gerade angesprochen hast, das Thema Bindung. Wer oder was macht eigentlich den meisten Druck? Das Umfeld, die Gesellschaft, soziale Medien oder alles zusammen?
Im Prinzip alles zusammen. Aber natürlich ist es so, die historisch gewachsene Gesellschaft, in der wir leben, von der letztendlich alles ausgeht. Also natürlich macht die Repräsentation auf dem Bildschirm was. Natürlich wollen wir nicht die Mama sein, die irgendwie dafür beschämt wird, dass sie ihr Kind noch stillt, obwohl es jetzt kein Baby mehr ist, offensichtlich. Aber natürlich sind wir selber ja auch von dieser Gesellschaft geprägt. Das heißt, wir machen uns auch selber ganz, ganz viel Druck, den wir so verinnerlicht haben, um eben ein bestimmtes Bild zu erfüllen, um eben die gute Mutter zu sein letztendlich. Und da kommen wir uns natürlich einerseits selbst in die Quere und andererseits wird uns das natürlich immer wieder zurückgespiegelt von der Gesellschaft und von diesen Erwartungen, die wir die ganze Zeit an uns herangetragen bekommen, dass es so zu sein hat, wie wir uns das auch vorstellen. Aber das ist natürlich komplett unrealistisch, weil eine gute Mutter ist nicht, macht nicht A, B, C, D und dann ist sie eine gute Mutter, sondern das ist ja sehr individuell und auch sehr abhängig davon, in welchem Raum man selber irgendwie aufwächst, irgendwie welche Ressourcen man hat und welche Hürden man vielleicht irgendwie so im Leben hat. Und ich glaube, wir tun alle irgendwie unser Bestes und da ist es immer ganz, da werde ich immer ganz wütend, wenn ich merke, dass da irgendwer dann so sagt, so, was, wieso, du stillst nicht und dann bist du doch keine gute Mutter. Und dann, wo ich mir denke, das ist so einfach, ist es auch nicht. Das ist nicht, du machst A und dann bist du ganz toll. Ja.
Du beschreibst ja auch an persönlichen Beispielen, wie das mit dem Stillen funktioniert. Da erzählst du, dass du findest, dass es wichtig wäre, vorher darüber Bescheid zu wissen, über einen Milcheinschuss, über brennende Brustwarzen, all das, was im Zusammenhang mit dem Stillen steht, dass man vorbereitet ist. Und du beschreibst dann auch deine persönliche Situation, wie es bei dir war, wie das Baby angelegt wurde. Und aber beschreib du das am besten. Also ich fand das total informativ und auch hilfreich. Und was auch noch ein ganz wichtiger Part war, dass du findest, dass Unterstützung ganz, ganz wichtig ist.
Also ich finde, Unterstützung ist immer wichtig. Genau. Nee, also ich finde es immer wichtig, dass man Menschen um sich hat, die es gut mit einem meinen. Also die einfach einem, also gerade als Frau, weil wir ja sehr eingetrichtert kriegen, sehr oft dann sehr leicht an uns zu zweifeln und sehr schnell zu schämen und so weiter und so fort, dass wir Leute haben, die sagen, nee, du bist cool, du bist super, du machst das toll. Aber ich finde gerade als Eltern, wenn man Eltern wird, ist das nochmal besonders wichtig irgendwie, dass man Unterstützung von außen hat und natürlich auch professionelle Unterstützung. Also in Hebammen, in Stillberatung, in Mütterpflegerinnen und so weiter und so fort. Ich finde tatsächlich, dass das wirklich ein Ding ist, dass ich mit Schrecken gerade ansehe, wie diese Hebammen, wie das Hebammensterben gerade voranschreitet, wie wenig für die Stillförderung tatsächlich immer noch gemacht wird, wie im Gesundheitssystem gespart wird. Das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten, so. Und je weniger Informationen man ja im Vorhinein hat, desto weniger selbstbestimmt kann man auch entscheiden. Also wenn ich vorher ungefähr eine Idee davon habe, was auf mich zukommt, kann ich erstens entscheiden, möchte ich das? Kann ich das? Traue ich mir das zu? Wenn ich dann eine Hilfe habe, kann ich sagen, okay, ich entscheide dann nach der Geburt vielleicht nochmal, aber ich habe schon mal einen Vorlauf und kann dann sagen, also muss dann nicht. In dem Moment, wenn ich in meiner vulnerablesten Situation überhaupt bin, also im Wochenbett, irgendwie direkt nach der Geburt, ich bin vielleicht gerade zu Hause, dann mir erstmal überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Wie geht denn das jetzt? Woher kommt denn jetzt dieser Milcheinschuss? Und schaffe ich das jetzt? Und ist das normal, dass ich Schmerzen habe beim Stillen? Sondern dann habe ich zumindest erstmal einen kleinen Vorlauf und kann mich dann darauf konzentrieren, was in dem Moment tatsächlich wichtig ist, nämlich, dass ich selber heile und dass es meinem Baby gut geht. Ja, deswegen finde ich das so wichtig, dass man eben das so sichtbar macht für alle Menschen und nicht nur für die, die letztendlich schon stehen.
Das ist jetzt auch ein Punkt, du hast auch erwähnt, dass der Fokus sehr viel auf dem Baby liegt, auf dem Stillen, aber weniger auf der Mutter. Und wie sehr man das Wochenbett unterschätzt und dem viel zu wenig Raum gibt, ja.
Ja, total. Also dieses wirklich erstmal ankommen, erstmal drauf klarkommen, irgendwie Mutter zu sein. Also mal von den ganzen körperlichen Sachen, die da ja passieren, also man läuft ja irgendwie aus die ganze Zeit, mal davon ganz abgesehen, dass der Körper heilen muss, der ja 40 Wochen vorher ein Baby getragen hat und einen anderen Menschen geschaffen hat, davon mal ganz abgesehen, wird man doch erst irgendwie dann Mutter. Also man gebärt ja nicht ein Kind und dann sagt man, okay, jetzt kickt der Mutterinstinkt, ich weiß sofort, was los ist, ich kann alles, ich weiß alles und ich kann mich so um mein Kind kümmern, wie es das braucht und wie ich das brauche, sondern man wächst da ja rein. Also man hat ja ganz viel Versuche, Dinge, wie funktioniert das jetzt, wie funktioniert das für uns und ich finde total wichtig, dass man da eben sich die Zeit dafür auch nimmt. Also 8 Wochen sind eh schon kurz für sowas.
Ja, total, finde ich auch. Und muss dir recht geben, dass das auch ein ganz wichtiger Part ist, dass wir nicht als Mütter geboren werden, sondern es ist ein Prozess, der sich entwickelt, also wo wir erst lernen, wie die Dinge funktionieren und wie es geht. Also das ist ja auch, spielt ja auch wieder mit rein in diese Natürlichkeit. Also es ist egal, welches Geschlecht man hat, man muss diese Dinge sich erst aneignen. Und das betrifft jeden, das hast du eh gut im Buch beschrieben auch.
Genau, also es gibt ja diesen tollen Begriff, diesen Mutterseed-Begriff, der im Deutschen von den Schwesterherzen-Doulas unter anderem sehr verbreitet wurde, sehr dafür gekämpft wurde, dass das bekannt wird. Und das klingt nicht umsonst so ähnlich wie Pubertät, weil es relativ ähnlich ist. Also die Gehirnveränderung, die sich während der Schwangerschaft abzeichnen, die sind ein bisschen ähnlich zu dem der Pubertät. Aber das Ding ist, auch das ist quasi nur so ein kleines Warm-up. Also das ist nicht das, was irgendwie der Mutterinstinkt ist, der Ehrenmythos ist, sondern das ist so eine neuronale Veränderung während der Schwangerschaft, die aber viel, viel weniger Einfluss darauf hat, wie wir als Mutter letztendlich sind, als wir irgendwie den Frauen Glauben machen wollen. Und ähnliche Prozesse hat man eben auch in den Gehirnen von Vätern oder halt eben von Menschen, die sich dazu entschließen, Sorgearbeit zu übernehmen, festgestellt. Und das finde ich so spannend, dass man sagen kann, das ist nicht unbedingt nur eine Muttertee, das ist nicht eine keine Ahnung, wie sagt man, Vatertee, sondern es ist eher eine Parentät, also das betrifft Eltern und sorgende Menschen. Und das finde ich immer wieder spannend zu merken, wie unsere Handlungen unser Gehirn tatsächlich auch beeinflussen können. Nämlich, wenn wir uns dazu entscheiden, uns um einen anderen Menschen zu kümmern.
So ist es.
Eigentlich voll der schöne Gedanke.
Ja, sehr. Ich möchte nur gerne ein anderes Thema besprechen, und zwar das Thema Körper und Öffentlichkeit. Das Stillen bekommt ja in der Öffentlichkeit kaum Aufmerksamkeit, oder wenn, dann ist es eher mit Scham oder Ekel besetzt. Du hast dazu auch einige Beispiele genannt wieder. Warum ist der stillende Körper eigentlich so stark bewertet, und wo liegt da eigentlich die Grenze zwischen privat und öffentlich?
Also der weiblich gelesene Körper ist ja allgemein, steht er ja immer unter Bewertung. Und wir haben ja, oder die meisten von uns haben ja gelernt, dass wir unsere Körper kontrollieren müssen. So, dass wir immer schauen müssen, dass wir gut aussehen, dass wir nicht eben eklig sind, wie du gesagt hast. Und beim Stehen ist es aber so, da macht der Körper teilweise so ein bisschen, was er will. Also da laufen die Brüste dann halt mal aus. Und wenn dann eben die Milch als eklig angesehen wird, obwohl sie ja eigentlich Nahrungsmittel ist, dann muss man die irgendwie auch im Zaum halten. Aber wenn das nicht geht, dann durchbricht das Stehen eben da auch so ein Tabu, so eine gesellschaftliche Grenze. Daran ist das eigentlich sehr schön zu sehen. Also auch dafür ist Stillen wieder ein gutes Beispiel, womit wir so zu kämpfen haben in unserer Gesellschaft.
Ja, total. Beschreibst da auch so Szenen von Stillenden in der Öffentlichkeit und wo man überhaupt stillen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Und du hast da auch Beispiele von dir gebracht, wie schwierig das eigentlich auch ist, einen Ort zu finden, wo man stillen kann.
Genau. Das ist tatsächlich so. Also Stillen in der Öffentlichkeit ist ja auch sehr wetterabhängig. Also im Winter draußen stehen, weil sich einfach auf eine Parkbank setzen, das ist halt nicht möglich, oder wenn es regnet. Das heißt, wir sind immer wieder abhängig von dem Wohlwollen von anderen, wenn es keine tatsächlichen Orte gibt, an die wir einfach so gehen können zum Stillen. Und da kommen ja auch ganz viele Bedürfnisse zusammen. Also ich sage jetzt auch nicht, dass alle plötzlich jetzt in der Öffentlichkeit stehen sollen, weil manche wollen das vielleicht gar nicht, oder manche Babys machen das vielleicht gar nicht mit, die sind vielleicht viel zu abgelenkt, die können gar nicht so wirklich gestillt werden in der Öffentlichkeit. Und ich finde, da müsste man für alle Bedürfnisse irgendwie eine Lösung finden, also mehr Stillräume auf der einen Seite, aber halt auch andere Orte einerseits schaffen, wo man einfach hingehen kann zum Stillen, wo man die vielleicht so semi-öffentlich sind, oder einfach sagen, okay, stehen im Restaurant, ja, okay, wir schützen das gesetzlich. Also das darf einfach passieren, was leider immer noch nicht so ist, im Gegensatz zu anderen Ländern. Oder halt auch einfach zu sagen, okay, du bist hier, dein Baby hat Hunger, du kannst jetzt hier stehen. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und an dem Punkt wird diese vermeintlich private Sache eben total öffentlich, so einem ganz großen, großen Thema, wenn ich in meinem Privatleben so eingeschränkt bin, dass ich gar nicht so stehen kann, wie ich es gerne möchte oder wo ich gerne möchte.
Da hast du auch eine Geschichte beschrieben von einer Frau, die im Schwimmbad ihr Kind stillen wollte und verwiesen wurde, weil man kein mitgebrachtes, oder wie war das mit dem Essen?
Kannst du ja, ja, man soll keine Speisen sind nicht erlaubt, genau.
Genau, das war's, ja.
Das war das Witzige ist, die Geschichte ging ja weiter, weil eine Woche später ist dieselbe Frau ja wieder in das Schwimmbad gegangen, hat sich so auf die Brust hier vorne so mitgebrachte Speise geschrieben, irgendwie aus Protest, weil sie gesagt hat, das ist total absurd, dass sie nicht stehen darf im Schwimmbad.
Ja, genau. Ja, das war
Das
also
ist auch
schon
so ein Wunsch,
wirklich
ne?
absurd, absurd, ja.
Ja. Es ist auch so ironisch, weil einerseits wird gesagt, ja, das Stillen, das ist so eklig, weil es ist eine Körperflüssigkeit und die meisten Körperflüssigkeiten rufen ja ganz biologisch, evolutionär gesehen, so einen Abscheu bei uns, ne? Oder so einen Alarm in uns hervor. Und gleichzeitig wird aber gesagt, naja, nee, eine mitgebrachte Speise, da ist es dann plötzlich doch wieder Nahrungsmittel, ist hier nicht erlaubt.
Ja.
Das macht keinen Sinn, das ist totaler Widerspruch an sich.
Voll, ja.
Ja.
Naja, wirklich ein ganz, ganz polarisierendes Thema.
Ja, sehr.
Was auch noch ein wichtiges Thema war, ist das Thema Elternschaft. Du hast es vorhin eh so kurz angesprochen. Und was das sozusagen für Auswirkungen hat, also beispielsweise, wer ist die Person, die für Fürsorge und Care-Arbeit zuständig ist und warum es nach wie vor sich daran nicht viel ändern wird. Und genauso wie Eltern mit all diesen Neuerungen umgehen lernen müssen. Also es war ein, finde ich, sehr schönes Kapitel auch. Und was sagst du, was sind da deine größten Erfahrungen zu diesem Thema?
Also, ich finde, dass man gleichberechtigte Elternschaft sehr leicht unterschätzt. Also bei meinem Mann und mir war das auch so, dass wir vor der Geburt quasi unseres ersten Kindes gesagt haben, ja, natürlich teilen wir uns das auf. Natürlich sind wir da gleichberechtigt. Natürlich will er auch einen großen Anteil im Leben der Kinder irgendwie nehmen. Aber die Realität, die ist halt dann letztendlich eine ganz andere, nämlich mit der Elternzeit, mit dem Gender Pay Gap und. Und innerhalb dieser Strukturen, die ja sehr viel dafür tun, dass wir eben nicht gleichberechtigte Elternschaft leben, müssen wir aktiv dagegen arbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was man unterschätzt, dass man immer wieder sich neu justieren muss, dass man immer gucken muss, okay, passt das für uns gerade, wie es ist? Passt das für uns beide, wie es ist? Will die eine Person vielleicht mehr, will die andere weniger, will die, ne? Also wie können wir das immer wieder so machen, dass nicht beide plötzlich total ausgebrannt sind, weil Familienleben in unserer Gesellschaft eigentlich super, super, super anstrengend ist, sondern dass wir alle so das den besten Weg für uns alle finden, auch für unsere Kinder. Das ändert sich ja auch in der Elternschaft. Also das ist ja auch, natürlich, das Stillen hat einen großen Einfluss mitunter drauf. Aber das geht ja, also selbst wenn die Kinder älter werden, muss man ja immer wieder die Rädchen neu drehen und gucken, wer übernimmt jetzt was und welche neuen Baustellen sind vielleicht aufgetaucht und wie wuppen die wir die jetzt zusammen. Und das gleichberechtigt zu machen, finde ich eine Mammutaufgabe heutzutage.
Auf jeden Fall, ja, genau. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut beschrieben.
Dankeschön.
In deinem Buch geht es auch um das Thema Selbstbestimmung. Du hinterfragst da, ob es überhaupt so was gibt wie freie Entscheidung zum Stillen oder nicht. Auch das Thema Stillen oder Fläschchen. Was würde da helfen, mehr Gelassenheit zu diesem Thema zu entwickeln?
Also ich glaube, einerseits wieder die Information, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass man einfach informiert ist, dass man weiß, dass das Stillen nicht nur Baby an der Brust ist zum Beispiel, dass man auch zum Beispiel abpumpen kann und einfrieren und wie man das macht. Solche Sachen irgendwie, die ja auch für viele Leute sehr gut funktionieren. Und andererseits auch wieder das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass wir, glaube ich, Leute um uns herum brauchen. Also auch eine gewisse Repräsentation. Weil man sagt zwar immer, man soll sich nicht mit anderen vergleichen, aber natürlich vergleichen wir uns ja mit anderen, indem wir, also um einfach zu merken, ist das gerade okay, was ich mache? Darf ich das irgendwie? Also gerade weiblich sozialisierte Menschen suchen ja auch gern so eine Erlaubnis. Und ich finde dann das einfach wichtig, bei anderen Menschen zu sehen, wie andere Menschen das machen und zu sehen, hey, entweder die kriegen das gerade auch nicht so gut hin, aber ist okay, sie kriegen es irgendwie hin, oder boah, bei denen funktioniert das gut, dann traue ich mich, das für mich jetzt auch mal anders zu machen oder genau so zu machen. Ich glaube, Repräsentation und Information und Gemeinschaft sind da ganz, ganz wichtige Komponenten für Selbstbestimmung.
Sehr schön, ja. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen größer betrachten, findest du, hat sich deiner Meinung nach in den letzten Jahren schon etwas verändert zum Thema Stillen? Wo siehst du den größten Handlungsbedarf?
Okay. Also ich glaube, dass sich was bei den Neumamas selbst verändert hat. Und das finde ich schön. Also ich finde das, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, nach Lesung oder so, finde ich das ganz toll, dass ihnen viele Sachen schon bewusst sind, die ich damals noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also das finde ich ganz, ganz toll zu sehen, dass sie auch die Community suchen und dass sie sich da austauschen drüber. Das hat sich definitiv geändert. Was sich leider nicht geändert hat, sind so viele gesellschaftliche Stellrädchen, die einfach gemacht werden könnten. Also gerade politische Sachen, mehr Unterstützung der Hebammen, ne, Stillberatung und so weiter und so fort. Das ist eher schlimmer geworden in den letzten Jahren. Also es ist schwieriger geworden, Hebammen zu finden und so weiter und so fort. Und das ist nicht gut. Also das hilft ja auch beim Stillen nicht. Also selbst wenn man sagt, man setzt gesellschaftlich gesehen alles daran, dass die Mütter stillen, was ja auch sehr einseitig wieder ist, weil das steht ja der Selbstbestimmung wieder entgegen. Aber selbst wenn man da was dran machen möchte, dann funktioniert das gerade nicht. Also es ist weder Stillförderung, wie es ist, noch ist es irgendwie Selbstbestimmung gerade. Ja, da muss einiges passieren leider und das ist im Moment ist es eher rückläufig.
Ja. Wünschst du dir oder hoffst du, bleibt bei LeserInnen hängen, wenn sie dein Buch lesen?
Da kommt wieder die Sozialarbeiterin mir durch. Ich hoffe einfach, dass ich ihnen ein bisschen Empowerment mitgeben kann. Also das ist so, dass so klar die Informationen, die drinstehen, die Studien, die ich reinbringe. Ich hoffe einfach, dass ich sie empowern kann, ihren eigenen Weg zu gehen, ihren eigenen Weg zu suchen und irgendwie zu finden und zu leben und dass sie halt eben wissen, dass es wahrscheinlich kein perfekter Weg sein wird in unserer Gesellschaft gerade, aber dass sie es einfach so machen, wie es sich für sie am besten anfühlt in Anbetracht der Situation, in der wir einfach sind. Und was ich auch ganz oft immer hoffe, ist, dass ich ein bisschen Entlastung geben kann. Also dass viele dann einfach sagen so, oh, okay, das wusste ich nicht, aber jetzt fühle ich mich nicht mehr so schlecht, so aus welchem Grund auch immer. Also weil ich einfach verstanden habe, dass, keine Ahnung, ich meinen Körper anscheinend kontrollieren muss oder dass gesellschaftlich gesehen das Stillen in der Öffentlichkeit super, super verpönt ist und nicht so einfach ist, wie ich es mir vielleicht mal gedacht habe. Das würde ich mir sehr wünschen, wenn ich einfach auch ein bisschen Entlastung für die LeserInnen bringen kann.
Ich denke, dass das auf jeden Fall möglich ist.
Würde mich freuen.
Und sag, was hat dich das Thema persönlich am meisten gelehrt?
Das während ich das Buch geschrieben habe, meinst du?
Mhm.
Also ich glaube, also ich bin ganz oft beim Schreiben und beim Recherchieren an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, boah, das wusste ich auch noch nicht. Also das ist, ich wurde immer wieder neu überrascht und habe immer wieder meine Perspektive so ein bisschen anpassen müssen. So mein Blick aufs Stillen irgendwie. Und das fand ich irgendwie einen ganz schönen Prozess, dass ich so gemerkt habe, okay, mein Blick weitet sich auch, wenn ich mich damit beschäftige. Und ich finde das auch ganz, ich finde das ganz schön in dem Sinne auch, dass ich sage, wenn ich das große Ganze irgendwie halbwegs sehen kann, kann ich das Thema auch ein bisschen freier sein lassen, weil ich einfach nicht das Gefühl haben muss, das ist das Bild vom Stillen und das muss ich jetzt so weitertragen und so ist es und so muss das jetzt passieren, sondern dass ich sagen kann, okay, ich gucke mit dem liebevollen Blick auf das Thema Und ich weiß, dass es da keine eindeutige Antwort gibt. Und mit diesem Wissen irgendwie konnte ich mich diesem Thema einfach sehr verbunden noch mehr fühlen. Ich so dachte, okay, es ist nicht so einfach, aber es darf auch ganz, ganz viele Sachen einfach sein, das Stillen. Das war so mein Learning, dass sowas möglich ist, dass man mit einem Thema so ins Reine kommen kann, indem man sich einfach sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, und zwar mit den schönen Seiten und mit den hakeligen Seiten.
Das finde ich auch gut, weil man hat oft selbst so die Fantasie, es muss die richtige Art geben, wie etwas zu funktionieren hat. Ja, und dein Buch beweist das sehr wohl, dass es da ganz viele Arten gibt.
Das ist schön.
Was würdest du frisch gebackenen Eltern mitgeben, so ganz ohne Druck?
So ganz ohne Druck. Genau. Sucht euch Menschen, die euch anfeuern. Das ist wirklich so. Also, ob es jetzt das Stillen ist oder nicht. Ob sie stehen wollen oder nicht auch, ne? Also, dass einfach Leute die hinter einem stehen und die sagen, du machst das super. So, ob du stillst, ob du nicht stillst, ob du kurz stillst, ob du lange stillst. Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste und das, was man als frisch gebackene Eltern auch am meisten gebrauchen kann. So, klar, man braucht die ganze Unterstützung, die fachliche Unterstützung. Sucht euch Hilfe, würde ich auch immer sagen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach Leute hat, die im eigenen Team sind.
Ja, genau. Super. Vielen, vielen Dank. Liebe Britta, du weißt, es folgt jetzt noch zum Abschluss ein Wordrap. Mhm. Und bist du bereit dafür?
Ich bin bereit.
Gut. Feminismus bedeutet für dich als Autorin,
dass ich immer so viele Lebensrealitäten wie möglich mitdenke, damit niemand zurückgelassen wird.
Stillen in der Gesellschaft heißt für dich
ein Haufen Widersprüche, Mythen, Erwartungen und etwas, worüber wir unbedingt mehr sprechen müssen.
Du fühlst dich gleichberechtigt, wenn?
Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Geschlecht in dem Moment nicht relevant ist, sondern das, was ich in dem Moment tue oder was ich in dem Moment sage. Unabhängig davon, ob ich eine Frau bin oder nicht.
Eine Person, die dich feministisch geprägt oder inspiriert hat?
Es ist schwer, da eine Person zu nennen. Ich habe immer ganz viel Liebe und Erstaunen für die Personen um mich herum, die mich so geprägt haben. Also es gibt so Momente, so wo ich so denke, wow, meine Mama, die hat mir nie irgendwie vermittelt, dass es eine bestimmte Art gibt, Frau zu sein. Oder eine sehr liebe Freundin von mir, die hat schon damals mit 15 irgendwie nicht eingesehen, warum dann Frauen nicht gleichberechtigt sind, und hat irgendwie den Mund immer wieder aufgemacht. Und andere Freundinnen aus dem Studium, die auch gesagt haben, okay, nee, wir kämpfen jetzt dafür. Und ich finde, das sind so ganz, die sind so die Heldinnen irgendwie meines Lebens. Weil ich ganz oft an Momenten war, also weil ich dann oft solche Aha-Momente hatte und mir so dachte, boah, du hast eigentlich voll recht. Und das ist immer schön zu sehen, wenn man die eigenen Helden des Lebens hat, da Heldinnen.
Ja, das klingt sehr schön. Wenn du einen Tag lang Frauenministerin wärst, was würdest du tun?
Eine Menge. Ich weiß nicht, ob ein Tag dafür reicht. Ich glaube, als allererstes würde ich das Stillen in der Öffentlichkeit gesetzlich schützen. Das müsste auf jeden Fall so sein, damit niemand mehr irgendwie des Cafés, des Restaurants verwiesen wird oder blöd angemacht werden darf, ohne dass da nicht eine Konsequenz dahinter steckt. Was würde ich noch machen? Ich würde gucken, dass Stillberatung finanziert wird. Also damit alle einen Zugang zu Stillberatung haben und das nicht wieder irgendwie privat aus der eigenen Tasche zahlen müssen. Ich würde gucken, dass Hebammen fairer entlohnt werden. irgendwie viel bessere Arbeitsbedingungen haben, sowohl die im Wochenbett als auch die auf Station natürlich. Ach, und noch so viel Sachen mehr. Ich hatte da ganz viele Ideen.
Das ist einiges. Ja. Und die letzte Frage, was würdest du deinem 11-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
Beim 11-jährigen Ich, das ist noch so klein eigentlich. ich würde ihm, glaube ich, ein paar Sachen sagen, die ich meinen Kindern auch sage. Also sowas wie, du kannst auf dich vertrauen, du darfst auf dich vertrauen, du bist richtig, wie du bist, du wirst geliebt. Du hast Zeit, das irgendwie alles rauszubekommen irgendwie. Und ich glaube, gerade meinem 11-jährigen Ich würde ich sagen, dieser Traum, den wir da haben mit dem Buch, der geht irgendwann in Erfüllung.
Sehr schön. Das sind wirklich ganz, ganz schöne Werte, die du da deinem 11-jährigen Ich mitgibst. Liebe Britta, danke für das Gespräch. Es war sehr, sehr schön, mit dir über dieses Thema zu sprechen und danke für dein großartiges Buch und ich bin überzeugt davon, dass es ein ganz hilfreiches Werk ist für alle.
Vielen, vielen Dank für das, deine lieben Worte und die Einladung und das schöne Gespräch.
Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen, der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social Media Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.